Literaturpalast Audiospur. Geschichten aus Südosteuropa. Präsentiert von Traduki Common Ground. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gesprächsformat. Mein heutiger Gast ist Leif Greinus, Verleger von Wohland und Quist, mit dem ich mich über seinen Verlag unterhalten möchte, der ein sehr vielfältiges Programm hat und in dem ganz unterschiedliche Spielarten der Literatur erscheinen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf junger osteuropäischer Literatur. Aktuelle Neuerscheinung in diesem Bereich ist die Erzählung »Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod« von Ivana Saiko, auf die wir im Verlauf unseres Gesprächs gesondert eingehen wollen. Die meisten meiner Gäste kenne ich vor Aufnahme des Podcasts gar nicht oder nur ein wenig. Das ist diesmal ein bisschen anders, denn Leif und ich sind uns im Sommer 2019 erstmals begegnet beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und danach immer mal wieder und immer mal wieder gern auf Messen und Veranstaltungen. Also diesmal ein ganz neues Erlebnis. Umso mehr freue ich mich, dass du mein Gast bist heute, Leif. Hallo nach Dresden.
Hallo, Tino.
Und wie gewohnt zunächst ein paar einführende Worte zu meinem Gast und auch zu seinem Verlag. Leif Greinus wurde 1976 in Dresden geboren, absolvierte eine Lehre zum Buchhändler und studierte Verlagswirtschaft in Leipzig. 2004 gründete er gemeinsam mit Sebastian Wolter den Verlag Wohland und Quist. Er war Mitinitiator des Dresdner Festivals Literatur Jetzt im Jahr 2007 und im Vorstand der Kurt-Wolff-Stiftung von 2015 bis 2021. In diesem Jahr gibt es gleich zwei Gründe, um zu feiern. Zum einen ist der Verlag nun volljährig. Auf der Frankfurter Buchmesse gab es eine schöne Geburtstagsparty zum 18. Und zum anderen wurde Leif Greinus in diesem Jahr mit dem Karl-Heinz-Zillmer-Verlegerpreis ausgezeichnet. Dieser ehrt, ich zitiere, Menschen aus dem literarischen Leben, die sich durch besonders mutige und weitreichende Entscheidungen und großen persönlichen Einsatz um die Literatur verdient gemacht haben. Dazu nachträglich noch herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Du hast eine Lehre zum Buchhändler gemacht, dann auch Verlagswirtschaft studiert. Und wenn man das liest, scheint es ja so, als wenn du schon sehr, sehr früh wusstest, dass du später gerne mit Büchern arbeiten möchtest. Wie kam es denn dazu zu dieser frühen Begeisterung für dieses Medium?
Tatsächlich muss ich sagen, dass das eher Zufall war, was die Lehre ganz konkret betraf. Also ich habe sehr viel gelesen als Kind, als Jugendlicher, hatte eine riesige Bibliothek durch meine Eltern, so auch wirklich querbeet, also viele Taschenbücher, die zu DDR-Zeiten durchaus Standard waren, aber auch viele Klassiker, also wirklich eine ganze Reihe und habe auch in jungen Jahren schon Sachen gelesen, die man vielleicht nicht unbedingt lesen sollte. Ich erinnere mich an Georges Simenons Der kleine Heilige, so ein wichtiges Buch für mich, das ich in viel zu jungen Jahren gelesen habe. Und dann kam aber leider das Westfernsehen und das kam bei uns nicht erst mit der Wende, sondern das kam schon 88. Also Dresden, muss man dazu sagen, ist das sogenannte Tal der Ahnungslosen. Durch diese Tallage gab es einfach kein Westfernsehen. Aber 1988 wurde in meinem Neubaugebiet so eine Großantennengemeinschaft, so nannte sich das, gegründet. Und wir hatten von einem Tag auf den anderen auf einmal Westfernsehen, und zwar die komplette Bandbreite, also auch alle privaten Fernsehsender. Und da muss ich gestehen, bin ich da leider so ein bisschen rausgekegelt worden aus dem Lesen, weil dann war irgendwie das Fernsehen ganz wichtig. Und irgendwann wollte ich eigentlich studieren, wusste nicht so richtig was, war auch noch in einer Buchhandlung, habe mir zur Politikwissenschaft ein Fachbuch geholt, weil ich dachte, das könnte es doch werden, da hast du irgendwie Interesse dran. Und war aber so ein bisschen hilflos, und dann legte meine Mutter mir so eine Anzeige hin, dass Buchhandels-Azubi gesucht ist von Buch und Kunst. Und dann dachte ich, ja klar, kannst du mal machen, will eigentlich studieren, aber jetzt machst du das zuliebe deiner Eltern und bin dahin. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich relativ große Defizite habe, was Literatur- und Nobelpreise betrifft und so diese ganzen theoretischen Dinge, die da auch abgefragt worden sind, aber nichtsdestotrotz hatten die anscheinend an mir gefallen und haben mir eine Zusage für diesen Ausbildungsplatz gegeben, und so bin ich eher zufällig wieder zurückgekommen in diese Buchbranche.
Gut, aber das Studium war dann kein Zufall mehr, da war dann klar, das muss noch vertieft werden.
Korrekt, also dann, ich hatte eine wahnsinnig gute Ausbilderin, die leider jetzt die Branche verlassen hat, aber die hat mich sehr stark beeindruckt, was so diese ganze Belletristik betrifft. Also ich war in einer ziemlich großen Buchhandlung und war dann dort aber verstärkt irgendwie hinter den Kulissen im Bestellbuch und aber auch in der Belletristik. Die anderen Bereiche habe ich eher so nur so am Rande mitgenommen. Und da habe ich festgestellt, das Verkaufen von Büchern ist nett, aber viel schöner wäre es doch, wenn man die Bücher auch selber herstellt, also sozusagen in der Produktion beteiligt ist. Und da wurde mir in Aussicht gestellt, zu DTV zu gehen, dort ein Praktikum zu machen nach der Ausbildung. Und ich hatte da aber aus Sympathiegründen, wollte ich unbedingt zur Aufbau. Damals gab es so einen relativ, so einen kleinen Handelskrieg zwischen dem Aufbauverlag und Buch und Kunst. Die haben sich tatsächlich so bekriegt, dass in der Zentrale von Buch und Kunst in so einem alten Ballsaal auf wahnsinnig vielen Packtischen sämtliche Aufbaubücher versammelt worden sind, einfach um Druck zu machen, den Aufbauverleger zu zeigen, hier, wir schicken euch das alles wieder zurück, wenn wir uns jetzt bei den Konditionen nicht einigen. Und ich habe da tatsächlich auch, das darf man jetzt vielleicht sagen mittlerweile, auch während der Arbeitszeit viele Bücher gelesen, statt da irgendwie noch was rumzuräumen, und hatte dann so eine Sympathie mit Aufbau, weil ich das irgendwie so, das ist einfach so ein erschreckendes Bild, wenn man einen Ballsaal hat, voller Packtische, meterweise hoch, alle möglichen Bücher. Und so habe ich mich dann bei Aufbau beworben, bin da gelandet, hatte das Glück, dass meine damalige Chefin, Vertriebschefin, also ich bin im Vertrieb gelandet, Jutta Schicke, die fand ich großartig, die fand ich so großartig, dass sie jetzt, sie ist jetzt in Rente gegangen, dass sie bei uns im Verlag wieder, dass ich sie bei uns im Verlag anstellen konnte. Und zumindest dort bei Aufbau konnte ich dann noch länger bleiben, bis zum Studium konnte freier Mitarbeiter sein, weil offensichtlich Gefallen an mir gefunden wurde. Und dort ist dann schon irgendwie der Entschluss gereift, Verlag ja, unbedingt, aber auf keinen Fall sozusagen angestellt sein in einem Verlag unterhalb eines Verlegers, sondern nach Möglichkeit selbst das Programm zu bestimmen. Das war auch so eine wiederum so eine Erkenntnis, die ich da in dem halben Jahr bei Aufbau hatte. Und dann ging es direkt zum Studium der Verlagswirtschaft.
Ich habe in einem Text online gelesen, dass so diese Verlagsgründung oder das Nachdenken über den eigenen Verlag irgendwie durch so ein Planspiel im Studium kam, dass ihr da aber eigentlich relativ schnell gemerkt habt, das funktioniert irgendwie in der Realität wahrscheinlich nicht besonders gut, beziehungsweise ist mit ziemlich vielen Schwierigkeiten verbunden, vor allem finanziell.
Das stimmt. Nee, das war sozusagen eins der doch eher wenigen ganz praktischen Erfahrungen, die man während des Studiums sammeln konnte, oder auch Erfahrungen, die man dann ummützen konnte in seiner eigenen Verlagstätigkeit. Aber Sebastian und ich haben damals uns so eine Fallstudie herausgepickt und tatsächlich schon vorsätzlich auch die Gründung eines Verlages durchgespielt. Das haben die anderen Kommilitoninnen nicht gemacht. Und wir kamen dann auf den Schluss, dass es sich nicht lohnt. Wir hatten allerdings, was das Programm betrifft, da eine ganz andere Legende gestrickt. Also irgendein Verlagsmitarbeiter, der aus irgendeinem Verlag ausscheidet und dann, ich glaube auch eher Krimis, oder ich weiß gar nicht mehr, wie wir das programmatisch angesiedelt hatten. Das war sozusagen wirklich rein fiktiv, aber ziemlich konzentriert durchgearbeitet. Ich weiß noch, dass ein Kommilitone von uns ganz begeistert war, dass wir sogar irgendwelche Versicherungen genau recherchiert hatten und wussten, das kostet 378 Euro im Jahr. Also wir haben, glaube ich, was sozusagen diesen Finanznamen betrifft, da schon was ganz Gutes aufgestellt. Tatsächlich dann auch mit dem Ergebnis, dass sich das irgendwie nie finanziert. Auch nach 3 Jahren haben wir da irgendwie nicht so an den Reglern schrauben können, dass sich das positiv dargestellt hat. Aber was bei dieser Fallstudie besonders wichtig für uns war, wir haben dort diesen Namen kreiert, Fuland und Quist. Und der ist es dann geworden, obwohl dann ein ganz anderes Programm als in diesem Planspiel angelegt. Aber dieser Verlagsname, der ist tatsächlich 2001 schon das erste Mal in der Hochschule in Leipzig aufgeploppt.
Vielleicht können wir gleich über den Namen sprechen. Ich meine, andere würden ihren Namen hätten wahrscheinlich Wolter und Greinus oder so draus gemacht. Und gerade, ich weiß nicht, als ich zum ersten Mal von dem Verlag gehört habe, bin ich auch davon ausgegangen, ja, so heißen vermutlich die Geschäftsführer oder die Verleger. Das ist wohl deren Nachname.
Ja, tatsächlich war ich damals auch in Leipzig so ein Fan von Verlagsfachliteratur, also einfach auch nur so ein Lexikon zur Verlagsgeschichte in Leipzig, wo ganz viele Verlage einfach genannt worden sind mit Signé. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Buch das war, das habe ich tatsächlich gerne gelesen oder immer so drumherum geguckt und habe natürlich die Kombination von Nachnamen war Standard. Also nahezu jeder Verlag setzte sich aus den Nachnamen der Verleger oder Verlegerin zusammen, und das fand ich ein bisschen, ja, uninspiriert erstens. Dann fand ich die Kombination aus Wolter und Greinus oder Greinus und Wolter jetzt auch nicht ganz so spannend. Und was ich immer schon problematisch fand, wenn man das zu sehr an seine eigene Person bindet. Also dann Ich meine, das kann funktionieren. Es gibt ja genügend Beispiele, die immer noch genannt werden, wo das so war, bei Keymore und Witch zum Beispiel, wo sich das sozusagen ablöst, aber häufig ist es dann doch zu sehr mit dem Verleger, mit dem Gründer verbunden, wie beim Amann Verlag zum Beispiel. Und deswegen die Idee, da was anderes zu finden. Und ja, das waren einfach zwei sehr wichtige Bücher, aus denen ich die Namen gezogen habe. Das war Meister und Margarita von Bulgakov, auch tatsächlich so ein Buch, was ich vor der Fernsehkarriere gelesen hatte und was mich wahnsinnig beeindruckt hat damals. Deswegen war das relativ schnell da, der Vorland, diese Teufelsgestalt aus Meister und Margarita, und ein Stück länger hat es gedauert, dann auf den Quiz zu kommen, aber auch das war so ein Buch, was ich als Buchhandels-Azubi wahnsinnig gerne gelesen habe, nämlich von Harry Mulisch, Die Entdeckung des Himmels. Und da gibt es den Ono-Quiz, beziehungsweise den Quinten-Quiz. Und das war eher so eine phonetische Entscheidung. Also Sebastian und ich waren zu dem Ex-Kommilitonen auf der Fahrt nach Düsseldorf im Auto, und auf der Hinfahrt kam Vorland und auf der Rückfahrt kam Quiz dazu. Und was uns gar nicht so klar war, das muss ich gestehen, hat dann erst später eine Autorin uns darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Quiz, und zwar nicht der Onno-Quiz, sondern der Quinten-Quiz, so eine Engelsgestalt ist. Also wir haben tatsächlich dann auch noch so diesen Teufel und diesen Engel gegenübergestellt. Und es ging sozusagen über dieses rein Phonetische und irgendeine Figur, mit der man irgendwas verbindet, hinaus, und hatte dann nochmal einen ganz anderen Drive. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Als es bei einer Preisverleihung ist das rausgekommen, als wir den Achas-Preis bekommen haben, ich glaube 2006 oder 2008, und die Juroren und Laudatoren hat uns drauf gebracht.
Und als ihr dann den Verlag gegründet habt, stand da dann tatsächlich eher im Fokus, was du schon erwähnt hast, ist, dass du einfach selbst Programm machen wolltest, oder hattet ihr so vor, so gezielt auch Dinge ganz anders anzugehen als andere Verlage, die ihr schon kanntet oder in denen ihr schon gearbeitet habt?
Ja, wir waren relativ eng verbandelt mit der Spoken-Word-Szene, also Lesebühnen, da gab es ja die Gründung schon in den 90er Jahren in Berlin, die Reformbühne Heim und Welt war recht bekannt, aus der auch Wladimir Kamina entstammte, und die haben ja auch veranstaltet, schon vorher, schon ab 2001 in Leipzig zur Buchmesse, und da gab es auch so Protagonisten wie Arne beispielsweise. Mhm. Und diese Szene fanden wir besonders spannend, und die Buchadaptionen, die es bis dahin gab, vornehmlich Goldmann war das, die waren relativ konventionell gestaltet. Also man hat dann diese Atmosphäre von so einer Lesebühne nicht unbedingt nachempfunden, sondern man hat so eine ganz klassische Anthologie gemacht und hat dann auch Leute mit reingenommen, die gar nicht zu dieser Lesebühne gehörten, aber die ganz gut waren, um das besser zu verkaufen. Man hat das auch eher thematisch gruppiert, und uns fehlte so diesen Geist von so einer Lesebühne zu transportieren. Und so eine Lesebühne zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt eben regelmäßig stattfindet, meistens wöchentlich oder alle zwei Wochen, und es ist ein festes Ensemble und da passiert natürlich was, und es wird vorgetragen eher in Clubs oder in irgendwelchen anderen Lokalitäten, aber jetzt eher nicht im klassischen Theater oder in einer Buchhandlung, und da entsteht natürlich irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Und eine Idee war, was wir dem entgegensetzen wollten, halt eben eine CD mit beizulegen. Also das war 2003, 2004 noch völlig normal, dass man da noch CDs gehört hat, und wir haben diesen gedruckten Büchern dann einfach die CD beigelegt, dass man dann Mitschnitte, immer nur Auszüge, konnte man natürlich nicht alle Texte widerspiegeln, aber es waren Auszüge, um diese Atmosphäre zu transportieren, und damit waren wir schon irgendwie, ja, alleine in der Verlagswelt. Also das hatte bis zu dem Zeitpunkt niemand so konsequent gemacht wie wir.
Genau, und dann von da an hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Ich glaube auch, als ich das erste Mal von euch gehört habe, habe ich das auch immer sehr mit eben Lesebühne, Slam Poetry, Spoken Word damit assoziiert. Aber nach und nach hat sich der Fokus ja dann doch sehr erweitert. Wie kam es denn dazu, dass ihr dann von da ausgehend noch in ganz andere Richtungen euch bewegt habt? Also kannst du uns so ein bisschen in die Verlagsgeschichte oder in die Entwicklung des Programms mitnehmen?
Ja, gerne. Also es gibt natürlich Bücher, die man auch nicht bekommt und die man aber ganz wichtig findet. Und bei uns war das zum Beispiel Clemens Meyer, Als wir träumten. Das war, also wir sind irgendwie auf Clemens Meyer sehr aufmerksam geworden und waren dann irgendwie auch in Kontakt. Aber, und er hat auch lange keinen Verlag gefunden gehabt. Und dann just, als wir dieses Buch unbedingt machen wollten, war mit Fischer aber schon der Vertrag unterschrieben. Und Wir haben schon eine Ost-DNA. Also ich würde mich zum Beispiel nie als Dresdner Verlag bezeichnen, ein sächsischer Verlag, aber wir sind schon ein Verlag mit ostdeutschen Wurzeln, der natürlich da auch einen Fokus drauf legen will und da irgendwas transportieren will. Und Clemens Mayer wäre so ein Buch gewesen, das genau nach meinem Geschmack. Das haben wir, wie gesagt, nicht bekommen, aber kurze Zeit später haben wir Christine Kohlschmieder kennengelernt, die Autorin, die, was vielleicht viele nicht wissen, auch Literaturagentin ist, also früher noch stärker als jetzt. Und die wollte uns in Leipzig treffen und hatte eine ganze Reihe von Ideen. Und eins war halt eben Literatur aus Osteuropa. Und sie hatte da einen ganz konkreten Autor, Edo Popovic. Und bei der Gelegenheit ist uns so klar geworden, man kann natürlich immer nur schauen, was ist 1989, 90 und in den folgenden Jahren in Ostdeutschland passiert. Aber viel spannender und viel weniger beachtet ist das, was dann noch weiter östlich passiert ist. Also wie sah es aus in Ex-Jugoslawien, in Tschechoslowakei? Und da haben wir gemerkt, dort gibt es auch ganz wichtige Geschichten, die wir unbedingt zum Gehör bringen wollen. Und deswegen war das dieses Thema, dass man diesen Wandel in Osteuropa anschaut, irgendwie ganz naheliegend und hat uns interessiert. Und dann hing das natürlich auch mit dieser Person zusammen, Edo Popovic, die erste Übersetzung, die wir gemacht haben. Das war so ein Autor nach unserem Geschmack. Also der hat auch eher in Kneipen gelesen. Der hat zu der damaligen Zeit auch noch ordentlich getrunken und geraucht. Und als wir das erste Foto von ihm sahen, dachten wir, hui, also so ein richtig verwegener Typ. Und auch die, um was es ging, die Themen, das war irgendwie genau das, was wir wollten. Und so kam es, dass wir diesen Autor uns ausgesucht haben und dann direkt auf die Idee kam, das ein bisschen größer aufzuziehen und nicht nur so einzeln, sondern daraus eine Reihe zu machen. Und so ist Sonar entstanden. Tatsächlich kam er relativ schnell dann auf diesen Reihennamen. Ich sehe es jetzt noch vor mir, 2006 muss das gewesen sein, oder 2005 war ich im Baltikum unterwegs und ich sah da bei Klaipeda so ein kleines Schiff, also wirklich ein winziges Motorboot, was hatte als Namen Sonar an der Seite angepinselt und da dachte ich, na, das trifft's doch Sonar, also irgendwie das Entdecken, das Signale aussenden, was finden, was widerspiegeln. Und so kam es dazu, dass wir nicht nur diesen einen Autor verlegt haben, Edo Popovic, sondern das irgendwie größer betrachtet haben und direkt diese Reihe draus gemacht haben, die sich nicht nur mit Südosteuropa dann beschäftigen sollte, wenn das auch zuerst der Fokus war, sondern dann weiter halt eben auf Mitteleuropa, Tschechien, Polen, Belarus und jetzt auch das Baltikum.
Okay, dann war das also doch relativ schnell schon klar, dass ihr euch in diese Richtung bewegen wollt, wenn du sagst, du warst da irgendwie 2005, 2006.
Ja, ich meine, ich war aus privaten Gründen im Baltikum tatsächlich auch auf den Spuren von meinem Großvater, der da herkommt aus dem heutigen Litauen. Ja, das vermischt sich natürlich schon irgendwie, so dieses, die privaten persönlichen Interessen mit dem, was man dann auch im Verlag verwirklicht. Und ansonsten ist das natürlich immer was sehr Organisches. Also wenn Christine Kohlschmieder nicht gewesen wäre, keine Ahnung, ob es diese Reihe so nahe gegeben hätte. Also das ist immer so was, man kriegt irgendwie einen Ball zugespielt, guckt sich das an, spielt was zurück und man webt im Prinzip so ein Programm. Und das finde ich auch das Spannende an einem Verlag, dass es halt eben nicht auf dem Reißbrett entsteht, sondern dass man das irgendwie wirklich so organisch sich so entwickelt. Ja.
Gut, und es wird jetzt wahrscheinlich anders laufen. Ich meine, dadurch, dass ihr viele ÜbersetzerInnen kennt, dann kommen ja wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Richtungen auch Vorschläge, was da interessant sein könnte.
Ja, es kommt natürlich auch immer wieder neue dazu. Also das ist jetzt auch ein Vorteil unserer Bekanntheit, die wir mittlerweile erlangt haben, dass interessante Übersetzerinnen und Übersetzer auf uns zukommen und was vorschlagen oder auch Autorinnen und Autoren. Das passiert jetzt doch schon ein bisschen einfacher und dann gibt's auch so Sachen, dass man sich für irgendwas interessiert. Ist tatsächlich passiert mit einem estnischen Autor, den wir unbedingt machen wollten. Das fand ich wahnsinnig gut und hat mich sehr gefreut. Aber das ist dann gescheitert, weil es dann anderen Kollegen gab und einen anderen Verlag, der das dann gemacht hat. Finde ich auch alles völlig okay. Also man braucht ja auch diesen sportlichen Aspekt auch, dass da irgendwie so ein bisschen was passiert. Und trotzdem war das ärgerlich, aber kein halbes Jahr später hat derselbe Übersetzer, der unbedingt das Buch mit uns machen wollte, einen ganz neuen Vorschlag gebracht und das war Arvo Pärt, die Graphic Novel, die dann rauskam vor 2 Jahren, glaube ich. Hätte mich ein bisschen besser vorbereiten sollen.
Ich glaube, so in dem Dreh wird's.
Genau.
Müsste stimmen.
Und das war dann auch so ein ganz glücklicher Moment, dass man sieht, okay, das eine hat nicht geklappt, aber jetzt kommt was noch viel viel mehr zu dem passt, was ich gerne machen möchte. Und gerade dieser Komponist, den ich wahnsinnig interessant finde und von dem ich irgendwie viel gehört hatte. Und das ist dann immer beglückend, wenn irgendwas reinkommt, wo man nicht selber intensiv gesucht hat, sondern wo irgendwie Leute wissen, das könnte was für Voll und Quist sein. Und das hat sich tatsächlich verstärkt.
Weil es jetzt hier gerade schon um diesen Comic ging, ihr habt ja sehr, sehr unterschiedliche Formen auch, die ihr publiziert, also Kinderbücher, Lyrik, eher Unterhaltendes, eher sehr, sehr Schweres, Ernstes, also ganz, ganz viele Facetten. Gibt's irgendwas, was diese Texte zusammenhält? Könnte man das so sagen, dass die, ich weiß nicht, ob es ein roter Faden ist, aber zumindest, was ein Buch dann irgendwie doch zu einem Roland und Quist Buch macht?
Ja, na, was wir häufig feststellen, ist, dass viele Bücher einfach irgendwo so zwischen den Stühlen sitzen. Also tatsächlich, dass es durchaus auch große Verlage gibt, die Sachen ablehnen, weil es irgendwie nicht klar als Genre greifbar ist oder weil da Elemente drin sind, die dann irgendwie für was anderes stehen. Also das durchaus sperrig klingt, so negativ besetzt, aber irgendwie das Besondere in einem Buch, das braucht es schon. Und ansonsten, nicht bei jedem Buch, aber bei vielen Büchern, möchten wir schon auch einen Humor hören. Also auch bei dunklen Büchern und Büchern, die sich mit schwierigen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel Edo Popovic, ist so trotzdem irgendwie was Warmes drinne. Also so eine doch eine irgendwie warme Grundstimmung und auch ein gewisser Humor, der durchaus auch in Lakonie umschlagen kann. Aber so dieses ganz ernste, verbissene Gallige ist eher nicht so unseres. Ja, und was ich zunehmend auch festgestellt habe, dass wenn Autoren und Autorinnen ihre Charaktere so liebevoll behandeln, also wenn man zum Beispiel die Bücher jetzt nimmt, ist hier das Jenseitsfragtschwein von Noemi Sommer-Wiko, was jetzt gerade erschienen ist, also im Frühjahr, das ist einfach, erstens ist es klug, es ist wahnsinnig gut geschrieben, also da passt jeder Satz, das ist wirklich wahnsinnig gut gesetzt und dort ist aber auch zu spüren, dass da irgendwie die Autoren also einfach sehr respektvoll mit ihren fiktiven Charakteren umgeht und das gefällt mir zunehmend und das merkt man aber auch bei Anais Meyer mit einem Fuß draußen, auch eher so ein bisschen was Schräges, auch mit einem Charakter, der jetzt nicht unbedingt so als klassischer Held taugt, sondern eher so am Rand der Gesellschaft steht. Also dieses auch vom Rande her gucken, finde ich auch ganz wichtig, also dass wir sozusagen diese Ränder auch in den Blick nehmen, die vermeintlich abseits stehen. Und dann aber, was Anais Meyer auch wahnsinnig gut macht, dann diesen Charakteren irgendwie besonders zu begegnen. Also so respektvoll, zugewandt, humanistisch. Und also das habe ich zumindest gerne und das ist, glaube ich, auch in vielen Büchern bei uns zu lesen.
Ihr wart am Anfang zu zweit, jetzt leitest du alleine den Verlag. Wer entscheidet dann bei euch? Machst du das ganz allein oder habt ihr so ein kleines Team und setzt euch dann zusammen und überlegt genau, was passt? Wie laufen so die Entscheidungsprozesse übers Programm ab?
Ja, also ich entscheide tatsächlich nicht alleine, also ich bin schon auch so ein Teamplayer und wir waren dann zwischenzeitlich auch zu dritt mit Carina Ferner, Sebastian Wolter und ich und haben dort schon irgendwie so angefangen, auch das Programm noch mehr zu besprechen. Häufig passiert es so, einer hat was entdeckt und hat das dann gemacht und wir sind jetzt in einer neuen Konstellation, also auch jetzt mal wieder ein Dreierteam, nämlich Ilka Winkler und Anna Jung, die gerade jetzt im Sommer von Jung und Jung zu uns gewechselt ist und die sind auch Mitglied der Geschäftsführung und wir drei bestimmen tatsächlich alles, was den Verlag betrifft, so in wirtschaftlicher Hinsicht, aber wir machen natürlich auch zusammen das Programm, also und wir reden jetzt intensiver drüber und gibt natürlich verschiedene Modelle, wie man so ein Programm strickt. Ich habe mich dann noch erinnert, habe das damals bei Wagenbach gehört, also Klaus Wagenbach und wir haben zeitgleich den Kurt-Wolf-Preis bekommen, wir den Förderpreis, Klaus Wagenbach den Hauptpreis und wir haben uns dann getroffen, also wir haben eine Audienz gebeten und Klaus Wagenbach hat uns damals zu sich eingeladen und wir hatten da irgendwie anderthalb Stunden und da hat er das beschrieben, wie das bei Wagenbach war. Muss eigentlich schon Einstimmigkeit sein fürs Programm, aber man konnte auch immer so eine Herzkarte ziehen. Also wenn man irgendein Buch machen wollte, ein Mensch und die anderen waren eher dagegen, dann konnte er die Herzkarte ziehen und das trotzdem machen. Und so irgendwie in diesem Kosmos sind wir. Also muss man natürlich mal gucken, was ist das für ein Buch und wie sind dann die Diskussionen. Aber das kann ich mir auch vorstellen, dass dann einfach, was ist ich, Anna oder Elka haben irgendeinen Favoriten und die anderen beiden sind eher skeptisch, aber soll sie dann durchsetzen? Also das finde ich völlig richtig, wenn man mit Leidenschaft da reingeht, dann sollte man auch das Buch machen dürfen, aber es zeichnet sich ab, dass wir da relativ eng beieinander sind. Also auch so jetzt so die ersten Bücher, gerade auch mit Anna zusammen, was wir da so auf dem Tisch hatten, welche Probleme wir gesehen haben. Und dann haben sich irgendwie die ganz organisch da so eine Richtung entwickelt, dass wir dann gesagt haben, das machen wir trotzdem, hier bieten wir nicht mit. Also das fühlt sich momentan richtig gut an.
Weil es jetzt gerade schon um die Herzkarte ging, ist eine furchtbare Frage eigentlich, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Gibt's so ein, in diesen 18 Jahren so ein Lieblingsbuch oder ein Buch für dich, was so besonders wichtig war?
Ja, also klar, ich sag natürlich auch, dass alle Bücher gleich wichtig sind, alle Autorinnen und Autoren, und wir uns für jedes Buch da irgendwie mit vollem Einsatz reinbegeben. Aber klar, es gibt Bücher, die man zumindest, wo man sagen kann, da ist auch einfach was passiert im Verlag. Da gab es sozusagen so einen leichten Wechsel, da gab es irgendwie ein gewisses Wachstum, und zwar jetzt nicht unbedingt nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in programmatischer Hinsicht, intellektueller Hinsicht. Das war Schmidt liest Proust von Jochen Schmidt. Das war so unsere Wurzellesebühne, da kommt Jochen Schmidt her, und dann hat er diesen Blog geschrieben, Schmidt liest Proust, wo er einfach jeden Tag 20 Seiten auf der Suche nach der verlorenen Zeit liest, darüber reflektiert, sein eigenes Leben da entgegenstellt, auch wunderbare Kategorien erfunden hat, irgendwie unklares Inventar oder irgendwelche Redewendungen. Und das war so ein, ich habe das wahnsinnig gerne gelesen, war halt eben nur im Internet. Ich fand das wahnsinnig ermüdend, und die Vorstellung, dass ich diesen ganzen Blog, diese vielen Seiten nur online lesen soll, hat mich irgendwie gestört, und ich wollte es unbedingt selber als Buch haben. Und interessanterweise hat sein eigentlicher Stammverlag Beck, hat da kein Potenzial gesehen, eben weil es kostenfrei im Netz ist, genauso wie auch seine Agentur. Und das war unser Glück, deswegen konnten wir mit ihm direkt da diesen Vertrag abschließen, und ich hatte dann dieses 608-Seiten-Buch, was ich auch von der Gestaltung her super fand. Und ich habe gemerkt, das ist auch das, was wir machen wollten, von diesen reinen Lesebühnen, diesen Kurzgeschichten, von diesen Alltagsgeschichten, so ein Stück weggehen und mit den Autorinnen und Autoren aus dieser Szene irgendwie auch noch was anderes machen, also Romane oder halt eben so ein Projekt wie Schmidt liest Proust. Und das war tatsächlich so ein, würde ich schon so ein, als einen Meilenstein bezeichnen, dieses Buch.
Abgesehen von diesen programmatischen Entwicklungen, also ob man jetzt in Übersetzung geht oder eben solche Projekte mit AutorInnen macht, die aus dem Lesebühnenbereich kommt, in diesem Jahr wart ihr bei der Pop-Up-Messe in Leipzig sehr stark involviert. Also es wird relativ schnell klar, ihr arbeitet nicht nur einsam vor euch hin, sondern es geht auch immer darum, nach draußen zu gehen, mit anderen Leuten zu arbeiten. Was ist dir da in deinem Engagement besonders wichtig oder anders formuliert? Welche Veränderungen in der Verlags- und Buchbranche sind dir denn nicht nur wichtig, sondern welche schätzt du auch als dringend ein? Also was sollte da?
Also vielleicht mal die Pop-Up aufgegriffen. Also das war so ein spontaner Impuls. Also ich habe wirklich, ich war völlig sprachlos, als diese Absage der Messe kam, weil die war natürlich dann auch so halb verklausuliert, schon irgendwie 2 Tage vorher im Börsenblatt zu lesen, wo ich dachte, was passiert hier? Und ist euch denn allen klar, was passiert, wenn 3-mal hintereinander Leipzig nicht stattfindet? Und fand das auch eine gewisse, ich fand auch schon durchaus eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber Leipzig, weil an Frankfurt hat niemand gezweifelt. Also Frankfurt hat 2021 stattgefunden und hat sozusagen nur ein Jahr pausiert und Leipzig dann 3 Jahre. Und dass das definitiv nicht zuträglich für die Messe in Leipzig ist, das war allen klar. Und wir haben gerade so in diesem Independent-Bereich natürlich so eine ganz klare Stimmung gehabt. Wir fahren. Also es gab natürlich auch einzelne Indie-Verlage, die gesagt haben, nee, wir fahren nicht. Und es war eine gewisse Sprachlosigkeit. Und dann kann man irgendwie so versinken in seinem Sessel und irgendwie die Hände in Kopf in die Hände stützen und resignieren, aber das ist irgendwie nicht unseres. Und ich habe dann rumtelefoniert und schon am ersten Tag festgestellt, dass da alle irgendwie betroffen sind und diese Indie-Kollegen schon irgendwie da teilnehmen wollen. Und dann hatte ich mit Gunnar Zinnebulk halt eben direkt auch einen Verleger, der gerade gestartet war und der auch diese Energie mitbrachte und der auch dringend, das wäre sein erstes Programm gewesen oder seine erste Messe gewesen, seinen Kanon-Verlag vorstellen wollte. Und dann haben wir gedacht, jetzt testen wir das. Und dadurch, dass wir auch so eine Veranstaltungsvergangenheit haben und wir haben ja auch eine Booking-Agentur angeschlossen, beziehungsweise auch Management, also wir verbuchen auch Künstler wie Sarah Bosetti, Marc-Uwe Kling und jetzt auch Reinhard Grebe. Dadurch wissen wir, wie so dieses Veranstaltungsgeschäft funktioniert. Wir haben enge Kontakte zum Beispiel zu dem Werk 2, an dem wir das dann Ganze veranstaltet haben. Also wir kennen die Räumlichkeiten, wir wissen, wie man sowas macht. Durch diese Literatur jetzt, durch das Literatur jetzt Festival wusste ich auch, wie man ja sowas produziert, was da hinten dran hängt, auf was man achten muss. Und ja, und dieses Wagen und dieses dann einfach nach vorne schreiten und sich selbst ermächtigen, das finde ich für mich ganz wichtig. Und da war die Motivation da, das zu machen. Und es war extrem stressig, weil wir in kürzester Zeit halt eben sowas einrichten mussten, so eine Messe mit ja wahnsinnig vielen Playern, also mit über 60 Ausstellern, mit den ganzen Autorinnen und Autoren, die dann Auftritte hatten. Das hat den Urlaub auch stark beeinträchtigt, den ich da kurz vorher hatte. Ja, also das fand ich wichtig. Das war, möchte ich so schnell nicht wieder machen, weil das wirklich extrem anstrengend war, nicht nur für mich, sondern das hat natürlich unheimliche Konsequenzen dann auch im Verlag selber. Also dann, wenn ich dann ausfalle und mich nur noch gefühlt darum kümmere, dann müssen das andere mit abwickeln, das Tagesgeschäft. Aber es hat uns irgendwie auch reifen lassen und war eine wichtige Erfahrung und auch, dass man nicht so abhängig ist. Also wenn jetzt wieder mal sowas ansteht und jemand so eine Messe platzen lässt, dann wissen wir halt eben, wie es funktioniert und können das einfach wieder auspacken, das Besteck. Das finde ich durchaus sozusagen als ja als Werkzeug auch wahnsinnig gut, dass wir das gemacht haben. Und ja, was die Branche generell betrifft, also dieses Vernetzen, das haben wir immer gemacht. Also wir haben uns immer mit Indie-Verlagen zusammengesetzt, haben verschiedene Ideen zirkulieren lassen, gemeinsamen Vertrieb, gemeinsame Vorschau, Aktionen. Also das gibt's schon wirklich seit 2005 oder 2006 da so regelmäßig vorn. Selten ist so richtig was groß entstanden und gefruchtet, aber es gibt immer wieder so kleine Sachen wie zum Beispiel unser gemeinsamer Presseversand mit dem Mayrisch Verlag oder was noch viel wichtiger ist, ist der permanente informelle Austausch mit allen möglichen Kolleginnen und Kollegen. Also sich so auf denselben Kenntnisstand setzen, Wissen teilen, Kontakte teilen, das ist sehr gut. Und was ich während meiner Zeit als Vorstand in der Kurt-Wolf-Stiftung so gesehen habe, war auch so dieses die Notwendigkeit von struktureller Förderung. Also ich bin an sich kein großer Fan von Subventionen. Und finde es durchaus auch kritisch, wenn ich da so Beispiele in Österreich gesehen habe, auch wenn das natürlich eine völlig andere Herangehensweise ist und auch eine für die österreichischen Verlage auch nochmal ja diese Schwierigkeit besteht, in Deutschland auf dem Markt zu bestehen und deswegen die Begründung von so einer Förderung durchaus stimmig ist, habe ich durchaus auch Beispiele gesehen von Verlagen, wo ich denke, hat das jetzt nicht unbedingt was Positives bedeutet, die Förderung, sondern
kann ich in Österreich lebend bestätigen, diese Vorbehalte.
Ja, es macht in gewisser Weise auch Mythe oder keine Ahnung. Also, aber ich finde diese strukturelle Verlagsförderung wichtig, zumal sie ja auch in anderen Branchen gibt. Also guckt man sich die Filmförderung an, was da für Millionen reinfließen. Und die Literaturbranche ist immer relativ leise. Also ist völlig klar, dass Theater irgendwie so und so groß sein muss und aufgezogen wird und inszeniert wird, jede Veranstaltung, aber was wir mit Lesungen leisten und was da auch für geistige Arbeit entsteht, da sind wir irgendwie in der Branche meistens viel zu ruhig und statt zu sagen, guckt her, was wir hier machen, ist da eine gewisse Zurückhaltung zu spüren und deswegen finde ich das gut, wenn es diese strukturelle Förderung gibt. Also dafür haben wir uns auch damals eingesetzt in dem Vorstand. Es ist immerhin dieser Deutsche Verlagspreis entstanden, nachdem schon unsere Vorgänger, namentlich Stefan Weidel, den Deutschen Buchhandlungspreis initiiert haben, war es dann unsere Aufgabe, diesen Deutschen Verlagspreis zu initiieren. Das ist uns gut gelungen und was wir damals angestoßen haben und was hoffentlich weitergeht, ist halt eben so eine strukturelle Verlagsförderung. Also jenseits von diesen lokalen Verlagspreisen, die ich auch gut und wichtig finde, weil die für Aufmerksamkeit sorgen, ist so eine strukturelle Förderung wichtig, um ja, um diese Vielfalt beizubehalten, weil viele Bücher refinanzieren sich nicht. Das sind einfach wahnsinnig viele und die sind aber auch sehr wichtig. Also die sind einfach Teil unserer Kultur und wenn die fehlen würden, dann wäre in Deutschland die Kultur um einiges ärmer oder im deutschsprachigen Raum. Und deswegen bin ich auch so ein Freund davon, für diese strukturelle Verlagsförderung zu kämpfen. Und ja, und wie gesagt, dieser Austausch, also dieser informelle Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen halte ich für unheimlich wichtig und ist auch sehr bereichernd. Also das macht auch dieses Verlegen ist, glaube ich, keine herkömmliche Arbeit, sondern es fühlt sich schon irgendwie nach was ganz anderem an.
Ja, bleiben wir doch bei der Finanzierung oder Refinanzierung und kommen so im letzten Gesprächsabschnitt auf die osteuropäischen Literaturen zurück. Die gelten ja nur nicht unbedingt als Verkaufsgarant. Ja, so vielen gilt diese Literatur als Nischenprodukt. Sie taucht tatsächlich ja auch sehr selten in den Bestsellerlisten auf. Was sind da gerade in diesem Bereich so die größten Herausforderungen? Also über die Programmplanung haben wir schon gesprochen, aber gerade was so die Vermarktung oder die Presse angeht. Also wie schaffst du es oder wie geht ihr das an, dass auch diese Titel ausreichend Aufmerksamkeit erhalten und eben doch ihren Weg zu den LeserInnen finden?
Ja, das ist tatsächlich keine so positive Geschichte. Also was wir immer geschafft haben und schaffen, ist Presse herzustellen. Also wir haben schon direkt auch mit Edo Popovic damals, also haben wir einen Spiegelartikel bekommen und ich weiß noch, da war irgendwie so der Abschlusssatz, bitte beeilen Sie sich, der Verlag hat nur 1000 Stück gedruckt, greifen Sie schnell zu, war dann auch die erste Auflage relativ schnell weg, aber was wir dennoch feststellen mussten, dass bei der Bandbreite, die wir häufig für unsere Titel aus Osteuropa bekommen, relativ wenig Verkauf dann stattfindet, also das ist ein gewisses Ungleichgewicht und das gelingt uns auch ganz selten, das irgendwie auszuhebeln. Also das merkt man zum Beispiel auch so Autoren wie Jaroslav Rudisch. Jara ist natürlich jetzt populär, hat eine gewisse Verbreitung durch Winterberg, aber vorher kann man sich auch angucken, zumindest wenn man Zugriff zu Media Control hat, da sieht man die Titel, die bei Luchthand rausgekommen sind, wo die ungefähr lagen, dann sieht man Alois Nebel, das ist eine Graphic Novel, die bei uns rauskam, das war so die erste, die auch wirklich sehr erfolgreich war, mit, ich glaube, bei 6.000, 7.000 verkauften Exemplaren sind wir jetzt. Aber auch vorher hat es Jaroslav total schwer, obwohl er Deutsch spricht, unheimlich charmant ist, man ihn im Fernsehen unterbringt. Aber es ist so eine, ja, wie so eine gläserne Decke. Es ist ganz schwer, da irgendwie durchzukommen und Autorinnen und Autoren aus Südost- und Mitteleuropa durchzusetzen. Wir probieren es, aber es ist jetzt nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt. Also zumindest, also Wahrnehmung ist gut, Presse ist gut, aber dann der konkrete Verkauf, der ist immer noch für unseren Geschmack viel zu gering. Und ja, da ist es natürlich immer sehr hilfreich, wenn man Förderer hat, die das Ganze unterstützen. Das sind zum Teil Ministerien, Tschechien, Kroatien ist da aktiv, aber natürlich auch Traduki. Also Traduki hat anfänglich wirklich viele Titel mit unterstützt. Die achten natürlich darauf, erstmal Autorinnen und Autoren durchzusetzen. Also bei dem Edo Popovic nach dem zweiten Buch, wenn er sich offensichtlich etabliert hat im deutschsprachigen Raum, findet das dann so nicht mehr statt, aber generell gelingt es uns doch, Fördermittel zu akquirieren und diese doch durchaus auch teuren Übersetzungen gut zu finanzieren und dann natürlich auch noch ein Budget zu haben, um nach Möglichkeit dann noch verstärkt ins Marketing zu investieren.
Ja, und wir kommen zu einer Autorin, die zumindest aus meiner Sicht sicher sehr, sehr wichtig ist für den Verlag, nämlich Ivana Saiko, kroatische Autorin, erfolgreich auch im Theaterbereich. Sie hat jetzt das dritte Buch bei euch veröffentlicht und bereits das erste Liebesroman hat direkt mal den HKW Literaturpreis geholt, den sie eben gemeinsam mit Alida Bremer, die, ich meine, alle Texte von Saiko übersetzt hat, im Jahr 2018 gewonnen hat. Welche Bedeutung hatte denn dieser Preis für den Verlag? Der hat sich ja wahrscheinlich auch gerade in der Wahrnehmung sich auch sehr positiv ausgewirkt.
Ja, auf jeden Fall. Der hat natürlich nicht die Breitenwirkung wie der Deutsche Buchpreis, aber der war für uns als Verlag unheimlich wichtig, aber auch für Ivana Saiko selber. Also danach konnte man sie irgendwie noch anders positionieren, noch stärker irgendwo unterbringen und es war einfacher, Lesungen zu organisieren. Also das war so ein ganz wichtiger Preis, auch dass dann Taschenbuchrechte verkauft werden konnten an BDB. Das hängt alles schon damit zusammen, dass man durch diesen Preis Aufmerksamkeit generiert für die Autoren, aber auch für die Übersetzerin Alida Bremer. Und es ist natürlich auch finanziell immer gut. Ne? Also die sind ja häufig unterfinanziert, die Autorinnen und Übersetzerinnen. Und deswegen hat uns das auch sehr gefreut, dass es da auch finanziellen Bonus gibt.
Und wie kam die Autorin zu euch? Ging das über Alida Bremer oder über andere Empfehlungen?
Ja, das kam über Alida Bremer. Also Ivana Saiko war ja vorher bei Matthes & Seitz und wir haben, wie gesagt, sehr enge Kontakte auch zu Alida, also freundschaftliche Bande, was ich generell versuche, so bei uns im Verlag so eine Art familiäres Gefüge zu etablieren, also wo man wirklich gut miteinander klarkommt und wo die Beziehungen schon freundschaftlicher Natur sind und, keine Ahnung, Alita schon mehrfach irgendwie ihre Domizile in Kroatien uns mir privat zur Verfügung gestellt oder, also das ist schon irgendwie auch ein herzlicher Austausch und irgendwann kam Alita an, beziehungsweise auch noch, da kommt auch wieder Christine Koschmider zum Vorschein. Christine Koschmider als Agentin hat uns auch dann Ivana so vorgeschlagen, angefragt und da haben wir natürlich nicht lange gebraucht, weil wir auch Rio Bar kannten, das andere Buch von ihr und die wahnsinnig gut finden und uns da sehr glücklich geschätzt haben, dass sie uns da als neue Verlagsheimat ausgesucht hat und ja, und Liebesroman war sofort irgendwie ein tolles Buch und natürlich, was ich da auch immer so spannend finde, halt eben genau diese Kombination aus Autorin und Übersetzerin, die sich wahnsinnig schätzen, die sich kennen und wie du schon richtig festgestellt hast, alle Texte von Ivana Saiko, ob Theater, ob Buch, werden von Alida Bremer übersetzt und die hat dann, also selbst bei schwierigen Büchern hat sie genau den Zugriff. Also ich kann es natürlich nicht vergleichen, weil ich das Original nicht lesen kann, aber gerade jetzt, wenn man das neue Buch liest, was aus formalen Gründen sehr, sehr schwierig ist zu übersetzen, wenn man das liest, merkt man einfach, da verstehen sich welche. Also die verstehen sich, die wissen, wie der Sound sein soll und das ist irgendwie ganz besonders. Und ja, und diese, das macht es auch bei uns immer aus, auch bei Thomas Weiler, wenn Thomas Weiler kommt, der übersetzt für uns aus dem Russischen und Belarussischen und wenn der Ideen hat, wenn der Wünsche hat, wenn der für irgendwas brennt, dann wissen wir schon, na, dann müssen wir das natürlich machen, weil wir ihm vertrauen und genauso ist es auch mit Alida Bremer, wenn die sich dafür irgendwas einsetzt, dann werden wir hellhörig und vertrauen ihr da völlig.
Ja, und auf den Liebes- und dann auf den Familienroman folgt nun Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod. Ich habe mal geguckt, wie das Buch im Original heißt. Da ist es ein bisschen anders, der Titel. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich denke mal, Male Smrti heißt kleine Todesfälle in jedem Fall. Egal, ob die Aussprache jetzt stimmte oder nicht. Wie kam es dazu, dass ich da für den leicht abgeänderten Titel entschieden wurde?
Oh, das müsste ich wirklich mal nachgucken, weil wir da extrem lange Diskussionen geführt haben. Also wir wollten eigentlich weg, weil auch diese, das hat einfach nochmal eine andere Bedeutung im Kroatischen oder auch in anderen Ländern. Mhm. Und wir wollten da irgendwie weg und hatten so ganz andere Vorschläge. Also das war so eine wirklich sehr lange Diskussion, die vornehmlich per E-Mail geführt worden ist. Also mit allen Beteiligten, wir vom Verlag, Alida und natürlich Ivana. Und also das ist, glaube ich, nochmal so ein eigenes Kapitel. Das müsste ich tatsächlich eigentlich mal rausgucken, raussuchen, weil das hat ganz interessante Wendungen genommen. Zumindest kam er dann irgendwie auf den Titel. Also irgendwann muss man sich ja mal entscheiden und spätestens bei der Vorschau will man ja den finalen Titel haben, da ist es nicht so schlimm, wenn man dann irgendwie noch das Cover ändert, aber der Titel sollte da doch stehen und irgendwie kam er dann auf diesen Titel. Und der hatte übrigens auch zur Folge, dass wir dann nochmal mit dem Cover ganz anders reingegangen sind. Also wir hatten auch, dort haben wir wahnsinnig viele Runden gedreht, wir haben Cover verworfen, wir haben schon überlegt, das Grafikbüro zu wechseln, also es war ein ziemlicher Kampf oder Krampf zumindest, hat nicht so richtig Spaß gemacht und dann kam immer noch ein Vorschlag zu dem Cover und noch ein Vorschlag und wir waren nicht begeistert, Ivana war nicht begeistert, es tat schon fast weh und dann kam irgendwie so diese Idee, jetzt haben wir diesen total griffigen Titel, wir sind, also stimmt, vielleicht das noch, zuerst war die Idee, wir bleiben in dieser Reihe drinne, Familienroman, Liebesroman und Abschiedsroman oder sozusagen in der Richtung was zu kreieren. Dann war aber auch klar, es ist schon was anderes. Es ist auch formal was anderes, dieses Buch. Das schließt sich nicht an den anderen beiden. Und wir müssen uns da nicht drauf einlassen. Wir wollten eh von der Gestaltung weg. Und dann hatte ich irgendwie die Eingebung, lass uns da jetzt einfach mal ganz typografisch vorgehen. Das ist so ein prägnanter Titel. Und den setzen wir einfach mal so hin. Und lassen mal diese ganzen Illustrationen, die wir hatten, auf dem Cover weg. Und gehen mal so auf was ganz Simples. Und das hat irgendwie schon theoretisch Anklang gefunden bei Alida und bei Ivana und dann haben das die Grafiker super gut umgesetzt. Also für die, die das jetzt nicht vor sich haben, ein schwarzes Cover, ein Stück weit unregelmäßig gesetzt, der Titel silber geprägt und ja, sieht elegant aus, hat eine gewisse Wucht und es lenkt genau darauf hin, auf diesen Titel, der schon mal so ein Vorgeschmack ist darauf, wie das Buch erzählt wird. Also sehr ausführlich, jedes Kapitel ist genau ein Satz lang, was es ein bisschen schwer macht natürlich. Also man muss sich konzentrieren, man hat nicht so die Chance, immer wieder so Pausen einzulegen, sondern es ist auf die Art und Weise natürlich sehr atemlos, dadurch, dass man das ohne Interpunktion liest. Aber ja, das ist so, ich finde das total rund, was jetzt draus geworden ist. Es hätte was ganz anders werden können, aber so wie das jetzt ist, die Übersetzung, der Titel und das Cover, finde ich wahnsinnig gelungen. Also freue mich sehr über dieses Buch. Mhm.
Ja, das Cover ist tatsächlich sehr, sehr schlicht. Ich habe da direkte Assoziationen zum Text eigentlich gezogen, weil der Protagonist ja immer so sein schwarzes Notizbuch dabei hat. Daran musste ich denken beim Cover.
Genau, und eigentlich sollte es auch in die Richtung gehen. Der Titel irgendwie was mit Berlin und Notizbuch. Berliner Notiz war, glaube ich, sogar der erste Arbeitstitel. Genau, also haben uns da auf die Art und Weise auch angenähert mit dem Schwarz.
Tatsächlich, weil ich alle drei Romane, zumindest die bei euch erschienen sind, auch kenne. Was ich sehr schön finde bei dieser Autorin, ist, dass die alle so unterschiedlich sind. Also natürlich gibt's Parallelen. Ich habe jetzt zum Neuen noch stärkere Parallelen zum Liebesroman gezogen, weil es natürlich da auch nochmal stärker um eine emotionale Trennung, eine Trennung in der Partnerschaft geht. Aber eben gerade in formaler Hinsicht hier deutlich anders durch diese sehr langen Sätze, die sich in ganz unterschiedliche Richtungen bewegen und immer wieder abschweifen. So konstante Beobachtungen einerseits, beziehungsweise Erinnerungen, gleichzeitig aber auch eine Beobachtung des Schreibprozesses, also diese Gemachtheit des Textes wird immer wieder aufgegriffen. Aber ich finde, dem kann man eigentlich ganz gut folgen. Natürlich sind die Sätze lang, aber man kippt ja auch völlig rein tauchen nicht auch Fotografien auf im Buch, in dem man hineinfällt und so ein bisschen fällt man auch in diesen Text hinein. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Auf jeden Fall, aber man muss dazu sagen, Liebesroman ist sozusagen leichter zu konsumieren. Also da gibt es halt eben nicht diese artifizielle formalen Bedingungen, sondern es ist sozusagen relativ klassisch erzählt und ich finde es auch gut. Also, aber wenn man das immer so mit bedenkt aus der Sicht von Leserinnen und Lesern und versucht, eine gewisse Breite zu erzeugen, dann ist das etwas sperriger einfach als der Familienroman zum Beispiel.
Vielleicht noch so ein bisschen zum Inhalt, dass die Hörerin noch ein bisschen abseits von der Form erfahren, worum es geht. Also im Grunde ist die Rahmenhandlung ja tatsächlich sehr, sehr schnell erzählt. Also ein Mann reist mit dem Zug von Kroatien nach Berlin. Das Ganze spielt so in der Gegenwart. Die Corona-Pandemie taucht auf. Also das heißt, das ist ein sehr gegenwärtiger Text. Und auf dieser Fahrt denkt der Ich-Erzähler nach, erinnert sich an Personen, die ihn verlassen haben. Also er denkt an seine Mutter, Großmutter, seinen Vater, an seinen Bruder, an seine Freundin oder Frau. Ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet waren, mit der er über 10 Jahre zusammen war. Und es geht eben viel um diese Abschiede beziehungsweise Aufbrüche, die eben beide der kleine Tod sind. Und interessant ist, dass der Text immer wieder auch ins Politische geht. Es geht um Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus, Flüchtlingsbewegungen, politische Teilhabe, das Scheitern von Politik, das Scheitern eines ganzen Kontinents, könnte man so sagen. Das ist ein sehr europäisches Buch. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, irgendwie kann man das als einen Europaroman bezeichnen? Also ich würde es gar nicht als Berlin-Roman sehen. Ne? Von daher finde ich es ganz gut, dass es nicht Berliner Notizen oder sowas heißt. Für mich ist es tatsächlich eher so ein Europaroman.
Das wäre, glaube ich, auch der passende Titel gewesen. Wir hätten dich vorher fragen sollen. Ja, nee, Europa-Roman wäre natürlich auch ein gutes Schlagwort. Du hast da völlig recht. Auch gerade diese Schilderungen von den Flüchtlingsbewegungen und diesen Szenen auf dem Bahnhof, die sind so eindrücklich und merkt man natürlich auch eine gewisse Haltung. Oder es ist eine gewisse, man merkt ganz klar die Haltung der Autoren zu diesem Thema und auch, das ist relativ schmerzhaft zu lesen, gerade für uns, die das so punktuell irgendwie so als was Abstraktes irgendwie im Fernsehen mal sehen, so Bilder von Lagern oder von Grenzsituationen, aber gerade die Szenen, die sie da von dem Bahnhof schildert, die sind irgendwie wahnsinnig eindrücklich. Also sie hat schon auch immer einen politischen Anspruch und hat viele Themen aufgegriffen, für die sie brennt, die sie irgendwie in den Fokus setzen will und macht das aber halt eben auch sehr interessant mit diesen Erinnerungen des Protagonisten, auch die Kindheit seines Vaters, das sind so, fand ich, unheimlich stark und interessant, woher sie das auch genommen hat, wie sie sozusagen so einen Roman auch komponiert, woher ihre Erfahrungen kommen, welche Bilder sie damit einspielt, das müsste man eigentlich direkt mit ihr nochmal besprechen. Eigentlich bräuchte es noch einmal eine Sonderveranstaltung mit ihr, um das da noch mehr Licht drauf zu werfen.
Ich habe gesehen, ich glaube, während wir uns unterhalten, hat sie gerade eine Veranstaltung in Krems, was hier gerade in der, was hier in der Nähe ist. Ich meine, sie ist gerade im Lande, also in dem ich mich aufhalte. Das Buch ist ja tatsächlich ziemlich, einerseits kippt man so rein, also ich habe es tatsächlich sehr, sehr schnell gelesen, also ich fand es gar nicht sperrig. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich schneller gelesen als die anderen beiden Bücher. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich es auf dem E-Reader gelesen habe, eben weil das Buch per Post noch nicht bei mir ankam. Aber es ist schon wirklich grausam auch. Es ist wirklich ein grausames Buch. Einerseits, was die politischen Verhältnisse anbelangt, die Entwicklungen, aber dann eben auch diese familiären, gerade wenn es da um den Vater geht, auch darum, wie der Vater gestorben ist, der ja irgendwie ewig nicht entdeckt wird da in seiner Hütte und dann schon von den Schweinen angefressen wird. Also es ist ja wirklich, puh.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist zum Teil schwer erträglich, aber das ist natürlich auch was, was Ivana Seikau auszeichnet, dass sie so eine Bücher schreibt. Bei Liebesromanen ist das auch nicht viel anders. Also das ist auch sehr schwer, diesem Paar zuzuschauen, von dem Paar zu lesen, sich das bildlich vorzustellen. Dort auch nochmal dieser Fokus auf diese viel zu kleinen Wohnungen oder ja, auch den Luxus, den wir hier haben, weil wir in der Regel irgendwie ein bisschen großzügiger wohnen. Aber gerade je weiter man nach Osten kommt, desto kleiner sind die Wohnungen, desto enger sind die Verhältnisse und desto mehr Konflikte gibt es natürlich auch. Und das war beim Liebesroman zum Teil schwer auszuhalten, fand ich, dieses Paar in dieser zu engen Wohnung. Und auch das passiert natürlich jetzt hier bei dem neuesten Buch. Also sowohl mit den Szenen, die sie beschreibt, politischer Natur, aber auch das Ex-Paar und wie sie sich beäugt haben und wie sie da interagiert haben, das viele Rauchen der Ex-Partnerin und ja, das darauf reagieren des Protagonisten, das ist so nahezu schwer erträglich, aber unheimlich gute Literatur.
Dann wollen wir doch das Gespräch abschließen mit einem, vielleicht mit so einem kleinen Ausblick auf tolle Literatur, die im nächsten Jahr bei Wohlert und Quist erscheinen wird. Ich finde es nämlich sehr, sehr lustig, dass ich gleich zwei deiner neuen Autorinnen persönlich kenne.
Oh, wer ist das?
Den Thoma kenne ich aus Czernowitz, von Meridian Czernowitz im vergangenen Jahr, da war der zu Gast, allerdings als Lyriker. Und natürlich Radmila Petrovic.
Ja, also vielleicht genau zu dem, also Thoma Dreyfus, das fand ich total spannend. Also ist ein israelischer Autor, der in Berlin lebt und jetzt zum ersten Mal auf Deutsch schreibt. Also die Lyrik, von der du gerade gesprochen hast, die schreibt er auf Hebräisch und jetzt hat er zum ersten Mal auf Deutsch geschrieben. Und der Roman hat einfach auch so ein Thema, was ich total interessant finde und was auch zur DNA von Voland und Quist passt. Wird nicht in der Reihe so nahe kommen, weil es keine Übersetzung ist, aber es hat natürlich so diesen Blick nach Osten. Also als Schwerpunkt und es gibt diesen jüdischen Oblast Birobidschan, der 1919, glaube ich, gegründet wurde und Stalin wollte da wie so ein Musterstädtle aufbauen, also ganz viele Juden aus Galizien sind da hingezogen. Die offizielle Amtssprache ist laut Wikipedia immer noch Jiddisch, auch wenn kaum noch Juden da leben, die meisten sind wohl in den 80er Jahren nach Israel ausgewandert, aber es gibt halt eben diesen Oblast, es gibt die Stadt und die ist halt eben da an der Grenze zu China angesiedelt und Thoma entwirft da so ein Bild, wie dieses jiddische Städtle, diese Oblast immer noch existiert und macht da so eine fiktive Geschichte draus, die ich wahnsinnig interessant finde, sozusagen einfach nur so vom Thema her, diesen Blick auch darauf werfen, auch das beispielsweise, dass auch nicht irgendwie eine Verbannung war, dort zu leben, sondern dass das als Chance auch von Juden betrachtet worden ist, nach Birobidschan zu gehen. Ja, das ist so ein Buch, auf das ich mich sehr freue, geht gerade in Druck. Und das andere ist Radmila Petrovic. Also was wir auch immer versuchen, ist einen Blick auf gewisse Länder, Kulturen zu legen, die unterrepräsentiert sind. Und wir haben relativ viele kroatische Autoren. Wir haben auch einen slowenischen Autoren, einen Autor aus Montenegro. Aber was uns irgendwie fehlt, fand ich, dass auch Serben zu Wort kommen und Und dann tauchte irgendwie Radmila Petrovic auf. Ich habe die schon eine Weile beobachtet via Instagram und habe da so gesehen, wie sie unterwegs ist, wie auch ihre Rezeption ist in Serbien. Fand auch ihre Fokussierung auf Themen, die sozusagen eher so nationalistisch angehaucht sind, und wie sie dem begegnet, das fand ich immer wahnsinnig spannend. Und dann kam irgendwie das Angebot, also kam eine Übersetzerin auf uns zu und fragte, und da musste ich nicht lange überlegen, obwohl wir sonst keine Übersetzung machen bei Sonar von Lyrik, weil das ist ja noch schwieriger zu verkaufen als die Prosa, aber in dem Falle fand ich sie als Autorin wahnsinnig spannend, Serbien, das Thema, und deswegen wollten wir das unbedingt machen und haben da schnell einen Vertrag gemacht und versuchen sie da auch sehr prominent zu besetzen, relativ weit vorne, obwohl es Lyrik ist, und mal schauen, wie sie angenommen wird im deutschsprachigen Raum. Und was noch in der nächsten Zeit kommt, das ist Aljad Bararevic, ein belarussischer Autor, den Thomas Weiler unbedingt zu uns bringen wollte. Er hat in sein sogenanntes Opus Magnum geschrieben, die Hunde Europas, und das ist für Frühjahr 24 eingeplant. Da arbeitet Thomas Weiler schon lange dran. Und das finde ich irgendwie, also das, was ich bisher gelesen habe, das, was ich gehört habe, finde ich das wahnsinnig gutes Buch und will das unbedingt lesen, und finde ihn aber auch als Autor und als Mensch wahnsinnig interessant. Er ist da auch geflüchtet aus Belarus, im Gegensatz zu unserem anderen Autor Viktor Martinovic, der dort bleiben will und auch ziemlich gut begründen kann, warum er dort bleibt, obwohl das sozusagen extrem gefährlich ist und schwierig die Situation für ihn, aber er bleibt und Ayat geht und ist gegangen, und bei Ayat müssen wir auch schauen, wie kriegen wir ihn unter, tut ein Stipendium in Graz, jetzt irgendwie zwischenzeitlich in Chemnitz und dann vielleicht wieder in Berlin, also auch ihn da irgendwie so ein bisschen begleiten und ihm Unterstützung zu geben im Exil. Das ist schon durchaus auch ein Anspruch, den wir haben, da diesen Menschen zu helfen. Und nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auch auf dieses Werk, was dann entsteht. Wir werden einen estnischen Autor haben mit einer Graphic Novel, die auf dem Film November basiert. So ein Film, den ich wahnsinnig stark fand. Ein Ex-Praktikant, der arbeitet in der Videothek, hat mir das so empfohlen. Also lass mir immer wieder was so von ihm empfehlen, weil ich weiß, was der so für einen Geschmack hat. Und dann war ich irgendwann im Gespräch mit unserem Übersetzer Maximilian Mohrmann, der auch die Graphic Novel übersetzt hat, zu Avo Pärt. Und dann kam er irgendwie drauf und dann sagt, hat er irgend so ein Thema, und dachte, Mensch, das klingt doch wie dieser Film November. Und dann ist die Graphic Novel sozusagen aufgebaut auf dem Roman und auf dem Film, und da musste ich natürlich auch sofort zugreifen, weil das stilistisch genau mein Fall ist und weil ich die Geschichte auch so wahnsinnig wichtig finde. Also ein estnisches Buch, und es kommt noch ein Georgier, der allerdings schon seit vielen Jahren in Frankreich lebt, Temur Babluani, das sich auch mit dieser Zeit, Sowjetzeit in Georgien in Mitte der 80er Jahre beschäftigt und dort auch so ein bisschen aufzeigt, woher gewisse Strömungen, gewisse Gewalt, gewisse Kreise auch kommen, also warum Georgien so tickt, wie Georgien tickt, gerade Anfang der 90er mit so doch ganz komischen Strukturen, die überhaupt nicht vergleichbar sind mit anderen Dingen und wo man relativ viel erfährt halt eben aus dieser Zeit, Mitte der 80er Jahre, was dort passiert ist. Und das übersetzt Rachel Kratzfeld, das ist auch so ein Buch in unserer Sonarreihe, auf das ich mich sehr freue.
Ja, also es wird also noch weiteres Engagement auch in Richtung Osten geben. Das freut mich sehr. Und lieber Leif, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir, Tino.
Das war, glaube ich, kein so guter Abschluss gerade von mir.
Was noch?
Aber geht durch. Nein, ich versuche immer, ich denke mal, das müsste doch ein quasi, wir brauchen irgendwie ein aufregendes Schlusswort, aber vielleicht brauchen wir es auch nicht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich noch was zu Radmila sage, aber das hat jetzt irgendwie auch nicht mehr so gut gepasst.
Und die hatten wir schon drüber gesprochen, die hast du da bestimmt versucht, dich zu akquirieren, oder?
Genau, über Radmila haben wir natürlich schon gesprochen.
Ich vergesse mal, über was ich gesprochen habe.
Dann nehmen wir das jetzt vielleicht doch noch in Podcast rein. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, sollte ich das denn sagen? Aber das kann man schon erzählen. Ich arbeite ja auch in einem kleinen Verlag hier in Wien und ich wollte unbedingt Radmila haben. Freue mich aber, dass sie jetzt bei dir kommt. Ich denke, da ist sie sehr, sehr gut aufgehoben. Ich kenne Radmila, weil sie, es gibt vom früher Kulturkontakt, jetzt übers Außenministerium, es sind immer AutorInnen in Wien, so für 2 Monate, so Residencies. Und Radmila war, ich glaube, Anfang des Jahres war sie hier. Und da hatte sie eine Lesung in einem Gürtellokal, in dem sonst, glaube ich, nie Lesungen stattfanden, ja, und das man, glaube ich, echt so als Kaschemme bezeichnen kann. Und da hatte sie aber ihre Lesung zusammen mit Mascha Dabitsch, die hatte die Auswahltexte übersetzt und eben auch dolmetscht auf der Veranstaltung. Und ich habe so eine Lyriklesung tatsächlich noch nie erlebt. Also die meisten konnten, haben das Serbische verstanden. Ich war einer von nicht so vielen, die die Übersetzung dann überhaupt brauchten. Und das Publikum flippte aus. Also das war eine unglaublich interessante, tolle Stimmung. Szenenapplaus. Ich glaube, Radmila sang sogar noch am Ende irgendwie was vor, okay, was alle kannten. Also da wurde mir eigentlich auch bewusst, wie wirkungsstark diese Texte sind oder auch eben als sie als Person, die ja eine sehr, sehr junge Autorin ist. Ich weiß nicht, wie alt ist sie? 24, 25? Weiß es gerade gar nicht. Aber so in dem Dreh.
Ja, genau. Sehr jung auf jeden Fall.
Alt. Eben und gerade in Serbien, aber im gesamten BKMS-Raum eben sehr populär. Ja, schon so ein kleiner Star der Literaturszene in einem Maße, wie es, glaube ich, vor ihr gerade im Bereich der Lyrik, glaube ich, wenige waren, weil sie einfach so Themen anspricht, die selten auch davor Gehör gefunden haben. Das sind sehr feministische Texte, sehr zugängliche Texte. Ich glaube, es spricht auch Leute an, die der Meinung sind, ach, Lyrik kann ich nicht so damit. Aber das schafft sie ganz hervorragend.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass das sozusagen, dass man das jenseits von dieser Sparte Lyrik nochmal ganz anders irgendwie präsentieren kann.
Ich finde auch, ich habe sehr, sehr gut jetzt für deine Autoren geworben.
Ja, sehr schön. Muss ich dich noch anstellen.
Und auf dieses Buch und auf die weiteren genannten freuen wir uns. Und ich freue mich, dass du heute mit mir gesprochen hast und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gerne, ich danke dir.
Das war doch ein viel besserer Abschluss gerade.
Ja, das stimmt, da hast du recht.